Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ab 21, der Podcast mit Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Wir lernen heute, wie man richtig und gut smalltalkt. Ist ja jetzt nicht so ganz die Domäne der Deutschen, aber er nützt uns allen. Das sagt Frances, eine Stylistin aus Berlin. Sie begegnet allen Menschen mit offenen Armen, denn es kann sich am Ende vielleicht sogar bezahlt machen. Wir sprechen mit Fritz Dückehoff. Er war einer unserer Tapfertypen vor 2 Jahren. Wir haben ihn damals in ein Kloster geschickt, wo sehr wenig gesprochen wird. Inwiefern er dieses Schweigen heute noch genießt, verrät uns Fritz dann nachher. Und Dolmetscherin Susanne Kilian wird zu Gast sein. Sie hat bei der UNO gearbeitet und weiß, wie wichtig Smalltalk für den Abschluss von Verhandlungen ist. Das alles heute im Ab 21 Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Vor ein paar Tagen war ich beim Friseur und da habe ich immer so ein bisschen Grusel davor, weil eigentlich würde ich da nur gerne sitzen, nichts sagen, mir die Haare schneiden lassen, weil ich einfach kein wirklich guter Smalltalker bin. Aber ich weiß ja, das geht nicht. Das ist sozial nicht so richtig kompatibel. Also habe ich ein Gespräch angefangen, wusste ja auch, dass wir diese Schwerpunktsendung Smalltalk machen würden hier in Ab 21. Also Schottner schmeißt sich in den Selbstversuch rein. Und was soll ich sagen? Am Ende war es gar nicht so schlecht. Ich kenne jetzt meinen Friseur beim Namen, Robert. Kenne auch ein paar seiner Geschichten und ich habe ehrlich gesagt ein besseres Gefühl, wenn ich zum nächsten Termin gehe. Frances, eine Stylistin in einem anderen Berliner Salon, Danny Kay heißt der, die ist vor ihrer Schicht bei uns vorbeigekommen und auch sie sagt, das Wichtigste ist, die Kunden mit offenen Armen zu empfangen, also im übertragenen Sinn.
Also wichtig ist natürlich immer, dass man erstmal offen auf die Kunden zugeht. Für uns ist es wichtig, dass die Kunden halt auch wie Freunde behandelt werden. Umso offener sind die Kunden zu dir selber. Viele sind verschlossen, dann kommt man nicht so direkt ran zu einem Smalltalk. Aber wenn man gleich offen damit zugeht, gleich Berührungsängste, gleich mal vergisst, dann geht es schon einfacher.
Wie macht man das? Wie nimmt man Ängste? Ich meine, ihr seid kein Zahnarzt, ne? Ihr tut schon mal nicht weh.
Nee, wichtig ist Hand geben, Jacke abnehmen, willst du schon was trinken? Und ich frage ganz klar hinaus, hi, wie geht's dir? Bist du das erste Mal da? Wo kommst du her? Blablabla.
Kannst du, wenn die reinkommen, schon sehen, das wird so ein Termin oder das wird so ein Termin, wo ich vielleicht auch ein bisschen mehr von mir preisgeben muss oder wo wir einfach hier, keine Ahnung, 30, 40 Minuten, wie auch immer lang so ein Termin dauert, einfach hier nur Business und dann zack, Ende?
50-50 würde ich sagen, weil bei vielen, man ist zuvor eingenommen.
Du ihnen gegenüber?
Nee, ich persönlich nicht. Ja. Aber mich hat es schon manchmal überrascht zu sagen, okay, wo ich jetzt denke, okay, die hat vielleicht keinen guten Tag, dass dann 10 Minuten später mit einem Schluck Alkohol zum Beispiel, dass die lustigste Person der Welt sein kann. Von daher bin ich immer ganz entspannt und sage, ich gucke mir die ganze Geschichte an, fange erstmal von mir an zu erzählen, dass die Kunden halt auch merken, ich bin auch offen zu denen. Und dann ist es im Gegensatz genauso.
Was sind denn Fragen, wo die Leute dann so richtig ins Erzählen kommen?
Meistens, wenn ich schon frage, wie es einem geht und ich höre dann meistens schon raus, geht's ihnen jetzt schlecht? Also ich bin dann halt so, ich bin auch wirklich interessiert an der Person, weil sonst würde ich es nicht fragen. Und das merken die. Und ich taste mich so langsam ran, wenn es jetzt wirklich mal so negative Sachen sind, was leider viel bei uns zum Reden kommt.
Die Leute laden bei euch ihren Scheiß ab?
Ja. Also wir sind quasi die Psychologen des neuen Jahrtausends.
Super.
Ja,
das steht aber ja gar nicht in eurer Jobbeschreibung eigentlich.
Nee, eigentlich nicht. Also man muss schon manchmal ein bisschen hart im Nehmen sein, um manche Dinge auch selbst zu verarbeiten können, weil es ist auch wichtig, dass das bei uns im Salon bleibt, was die Kunden einen erzählen.
So ein Safe Space, so ein Sicherheitsbereich da irgendwie. Okay, was da passiert, bleibt da auch.
Auf jeden Fall, ja.
Was war das Krasseste, was du da erlebt hast?
Also mein krassestes Erlebnis war, das ist jetzt auch eine gute Freundin von mir geworden. Sie kam zu mir und man hat gemerkt, ihr geht's nicht gut so. Und hat erzählt, ja, Freunde oder eine Freundin, die hat zum Beispiel Krebs und hat jetzt schon das dritte Mal damit zu kämpfen. Und jetzt hat sie es schon wieder. Und ich habe mir gedacht, krass, okay, das schon mitzumachen ist hart. Und dann kam sie zum Beispiel 2, 3, 4 Monate später und sagt zu mir, du pass auf, Frances, ich habe dich angelogen, ich bin diejenige, kannst du mir bitte eine Glatze rasieren? Das war schon krass, ja.
Macht sich das bezahlt, wenn man auch mit den Kunden besser reden kann? Gibt es mehr Trinkgeld? Kommen die Leute eher wieder, wenn sie bei euch sich auch so ein bisschen aufgehoben fühlen als sozusagen Psycho-Abladestation?
Trinkgeld mal so, Das ist mir aber auch nicht wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar leben wir Friseure davon, aber es macht sich eher bezahlt, weil die Kunden öfter wiederkommen und die sind sehr, sehr dankbar. Also ich habe Kunden gehabt, die haben einfach losgeweint vor Freude. Ich habe schon Angst gehabt, oh Gott, habe ich was falsch gemacht?
Weil sie endlich was loswerden konnten?
Erstens, weil sie was loswerden konnten, weil die Frisur endlich mal so ist, wie sie wollten, weil mal einer zugehört hat und weil man vielleicht sich zum nächsten Mal gemerkt hat, ach guck mal, das war doch die mit der und der Schwester oder keine Ahnung was. Wenn sie dann hören, ach, das hast du dir gemerkt, wer ich bin? Krass, das hat noch nie jemand gemerkt, weil keiner heutzutage mehr zuhört.
Was sind Themen, die gehen, die nicht gehen?
Man merkt irgendwann beim Reden, also ich bin dann auch so, wenn mich was interessiert, was eigentlich persönlich ist, frage ich, ob ich danach fragen darf, weil es mich einfach interessiert. Also da bin ich knallhart und da bin ich vorweg raus. Es sind aber auch manche Sachen, wo ich sage, ich muss das jetzt nicht unbedingt wissen. Entweder erzählen die das allein oder wir lassen das. Also dann frage ich natürlich andere Sachen. Aber man fängt mit den Kleinigkeiten an.
Also wir merken uns für den nächsten Friseurbesuch, wenn man Smalltalk nicht will, einfach unmissverständliche Signale senden. Die Friseurinnen und Friseure verstehen das.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Ich bin vor ein paar Jahren von Köln nach Berlin gezogen und da habe ich festgestellt, ich rede zu viel. An der Supermarktkasse oder beim Arzt oder manchmal sogar mit Fremden in der U-Bahn, wenn wir irgendwas Verbindendes hatten in dem Moment. Überall wollte ich so ein bisschen rumquatschen. Völlig sinnfrei, einfach nur, weil es irgendwie Spaß machte. Ich muss sagen, es kam nicht so gut an. Die Berliner waren da eher reserviert. Inzwischen habe ich mich einigermaßen integriert und halte brav meine Klappe und muss ehrlich sagen, auch das kann mitunter sehr erholsam sein, wenn man da mal so 10 Minuten in der U-Bahn vor sich hin schweigt. Wie erholsam das sein kann, wenn man mehr als nur 10 Minuten in der U-Bahn schweigt, das weiß Fritz Dückehoff, DJ und Konzertveranstalter aus Berlin. Den haben wir vor 2 Jahren im Rahmen unserer Tapfertypen-Aktion ins Kloster geschickt, in die Abtei Himmerroth. Und da wird nur in einem bestimmten Zimmer geredet.
Also ja, es gibt einen Raum, in dem man reden darf. Und wenn man reden möchte, kann man sich dorthin zurückziehen. Und zum Essen sitzt man eben auch in diesem Raum. Also während der Speise darf gesprochen werden, auf den Gängen und in allen anderen Räumlichkeiten nicht. Dort wird dann auch wirklich nur gesungen und das ist so die Kommunikationsform mit Gott in dem Fall.
Und hast du dich damals als Tapfertyp beworben, weil du gerne mal schweigen oder singen wolltest oder weil du da einfach mal raus aus Berlin wolltest?
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade mich einen Monat zurückgezogen in die Pyrenäen, alleine in eine Hütte, wirklich völlig alleine, weil ich das schon immer in mir hatte und das war eigentlich so ein erster Impuls, der mich auch darin nochmal bestärkt hat, das wirklich zu tun, weil diesen 4 Tagen, die ich da war, kann man einen kurzen Eindruck gewinnen, wie das so ist, ja, allein auf diesem Zimmer zu sein, ganz spartanisch, nichts zu haben, nicht mit den Leuten zu reden und diese Gänge zu wandeln und spazieren zu gehen und so, aber das hat, diese 4 Tage haben eigentlich etwas ausgelöst, wo ich gesagt habe, so, oh, das ist so gut, einfach mal nur mit sich zu sein und nicht zu reden. Also Vipassana ist eben auch so ein Ding, womit ich die ganze Zeit schon liebäugel, was ich gerne machen möchte. Aber
was ist?
Vipassana, diese 10 Tage Schweigemeditation, die es überall auf der Welt gibt. Ursprünglich aus Indien, von Goenka. Und das ist so eine Sache, das ist aber heftig. Also das ist wirklich 10 Tage gar nicht reden, nicht kommunizieren und komplett meditieren jeden Tag. Also da braucht man ein bisschen Erfahrung für auch, denke ich mal.
In der Abtei wurde sowas in dir, der Samen gepflanzt, um es sozusagen bildlich. Und jetzt warst du 4 Wochen in den Pyrenäen ganz alleine. Hast du da gar nicht gesprochen oder hattest du da Handyempfang? Hast wenigstens mal irgendwie mit jemandem telefoniert oder wie war das?
Ja, ich hatte Internet dort, das heißt, ich konnte über WhatsApp reden. Ich habe da ein paar Mal mit meiner Mutter telefoniert und das war's eigentlich. Und hab da geschrieben. Also ich war einfach alleine, aber man fängt natürlich dann an, mit sich selber zu sprechen.
Oh, ja, echt? Und im Kreislaufen dabei, oder was?
Ja, ja, im Kreislaufen, meditieren morgens, dann Yoga machen, dann schreiben, dann spazieren gehen draußen und das einfach einen Monat lang, das kann ich jedem sehr ans Herz legen.
Okay, aber wie hast du sichergestellt, dass du dann eben nicht nur dich im Kreis drehst, sondern dass du nicht durchdrehst?
Ja, das passiert schon. Also ich habe zum Beispiel keine Musik gehört, außer Frequenzwellen, also 432 Hertz oder irgendwie Klangschalen. Die ganze Zeit nur das, keinen einzigen Beat, kein Gesang, kein nix, was mich irgendwie ablenkt.
Und das, obwohl du ein Techno-Festival organisierst.
Ja, aber genau deswegen.
Genau deswegen, ja. Klar. Mhm.
Und das geht dann, dazu habe ich dann auch noch Thomas Melle gelesen, Die Welt im Rücken. Und,
dieser Schizophrenie-Geschichte.
Genau,
da?
Und dann, ich konnte da nicht mehr als 10 Seiten am Tag lesen, weil dann drehst du irgendwann selber durch. Also ich habe wirklich zeitweise, starrst du dann 3 Stunden lang gegen die Decke oder raus und denkst einfach mal, oh Gott, es sind 3 Stunden vergangen und hast eigentlich nichts gemacht. Und man fängt schon an, so ein bisschen schizoid zu werden. Und weil man sich ständig mit sich selber beschäftigt, der Körper reagiert auch komisch. Nervöses Lidzucken, Tinnitus, all solche Sachen kommen auf einmal hoch, weil keine Ablenkung ist. Ne?
Hast du in deinen zwei Erfahrungen, 4 Wochen Pyrenäen, einsame Hütte und die paar Tage in der Abtei Helmeroth, hast du da irgendwas nicht nur fürs Schweigen, sondern auch fürs Reden mitgenommen? Hat sich deine Art zu kommunizieren irgendwie verändert?
Ja, also ich bin wirklich unsozialer geworden ein bisschen, aber vielleicht auch gesünder. Also, dass ich
was heißt das?
Naja, also ich würde ja mal sagen, der moderne Smalltalk ist ja zum Beispiel ganz viel heutzutage über GIFs und diese Chat. Also wir chatten ganz viel und das ersetzt so den Smalltalk, den man sonst normalerweise hatte. Und wenn man sich dann in Person trifft, kriegt das auch gleich einen höheren Stellenwert, finde ich, in der heutigen Zeit. Und man sollte seine Wörter auch mehr mit Bedacht wählen und ich glaube, sich auch gleich offener sich zueinander sein. Und das ist mir einfach nur wichtig, dass diese Gespräche einfach eine Ehrlichkeit haben. Ich finde einfach, das Schlimmste sind Unehrlichkeiten und Vortäuschungen und Theaterschauspiel so in einem alltäglichen Kontext auch.
Also deine Freunde müssen jetzt auf WhatsApp-Nachrichten von dir verzichten mit GIFs und Smileys und so weiter.
Nee, dafür ist ja der Bullshit da. Das ist ja gut. Aber wenn man sich dann trifft, dann sollte man irgendwie gucken, dass man auch die Zeit miteinander produktiv nutzt und nicht dann vorm Telefon hängt oder irgendwie Sinnlosigkeiten miteinander austauscht. Sondern dann
Real Talk.
Kann man dann auch Real Talk machen.
Sagt Fritz Dückehoff, wenn er nicht gerade Real Talk macht, dann schweigt er auch ganz gerne und lang mal. So wie ich jetzt gerade. Wenn man das im Radio zu lang macht, dann kommt übrigens so eine Notfall-CD. Die ist nicht ganz so attraktiv. Deswegen reden wir heute hemmungslos über Smalltalken. Quasi eine Anleitung für eure Wochenend-Party-Gespräche oder auch für die Gespräche mit dem Partner, der Partnerin. Das flutscht ja auch nicht immer so von ganz alleine.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Hey, how are you denn? Na, was antwortet man da eigentlich drauf auf diese so halb hohlen Fragen? Sagt ihr einfach nur good, weil ihr wisst, es ist sowieso nur eine Floskel, oder seid ihr der Teil, der tatsächlich die Wahrheit sagt und dann munter drauf losplappert und tatsächlich so ein bisschen über den Gemütszustand Auskunft gibt? Ich habe Probleme damit, weil ich weiß, es ist einerseits nicht erwartet, andererseits würde ich gerne sagen, wie ich mich fühle. Und ich weiß eigentlich, man sollte das nicht, obwohl ich länger in den USA gelebt habe, ist Smalltalk bis jetzt nicht so richtig zu meiner Stärke geworden. Susanne Kilian, Dolmetscherin und Kommunikationstrainerin, hat uns vor der Sendung hier besucht und sagt, Smalltalk hilft. Smalltalk ist nämlich der Schlüssel zu allem.
Smalltalk ist der Tür- und Herzensöffner zu jeder Kultur und zu jedem Mensch. Smalltalk ist wie ein Überraschungsei. Smalltalk hat Spannung und Spaß und jede Menge Überraschung. Weil ich finde, jeder Mensch, der uns begegnet, hat das Potenzial, uns zu inspirieren, unseren Horizont zu erweitern. Und das ist ein unglaubliches Abenteuer, das wir uns durch Smalltalk erlauben.
Also das heißt, ohne Smalltalk wäre eigentlich auch sozusagen der Deep Talk, der Big Talk gar nicht möglich?
Genau. Und das ist so eine herrlich charmante deutsche Frage. Diese Ideen von Big Talk oder Deep Talk, das gehört zu unserer Kultur, dass wir diese Sehnsucht haben, in die Tiefe zu gehen, dass wir ein sinnvolles, ein tiefgründiges Gespräch führen. Dabei ist es gerade am Anfang viel wichtiger, neugierig zu sein auf den anderen, der uns da gegenüber sitzt oder gegenübersteht.
Wir kommen gleich noch zu den Eigenarten von uns Deutschen. Aber Sie sind ja Dolmetscherin. Sie haben auch in der großen Politik bei der UNO gearbeitet. Wie übersetzt man denn Smalltalk? Also den im Deutschen ja etwas vielleicht leichtfertig als so seichten Talk übersetzt. Wie macht man das? So Floskeln, also Sie verstehen, was ich meine.
Ja, genau. Aber auch das ist wieder so ein herrlich deutsches Wort, seicht. Aus der internationalen Perspektive gibt es sowas wie ein seichtes Gespräch gar nicht. Das heißt, gerade in der Politik ist der Smalltalk ganz entscheidend, weil in der Politik ist es ja sehr entscheidend, gerade auf der Arbeitsebene, dass ich Beziehungen aufbaue. Also, dass ich Menschen kennenlerne, mit denen ich idealerweise über viele, viele Jahre zusammenarbeite, die mich kennen, die wissen, auf den oder die ist Verlass. Und Das ist immer mit Smalltalk, selbst auf einer recht hohen Ebene. Letztes Jahr waren wir in einem sehr schwierigen Gespräch, wo ganz klar war, dass zwei führende Politikerinnen sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Und ich konnte dann noch der deutschen Politikerin zuflüstern, die Dame hat übrigens ein Kind in ihrem Alter. Und das war dann der Türöffner. Ja? Das ist also gar nicht sofort zu dem Thema, wo ganz klar war, das wird kontrovers, sondern dass man sich eben zuerst mal über die Kinder ausgetauscht hat. Und das hat der ganzen Ambiente gleich eine vollkommen andere Chemie gegeben.
Aber ich meinte jetzt tatsächlich auch so eine Frage, wenn jetzt man an den klassischen deutschen Smalltalk denkt, dann geht es ums Wetter. Dann sagt man so Sachen wie, oh, heute aber wieder kalt oder Mensch, der Regen nervt oder irgendwie so relative Belanglosigkeiten, scheinbar vermeintliche Belanglosigkeiten. Und jetzt stelle ich mir davor, Sie stehen da neben Politikerinnen und Politikern und sollen so einen Satz übersetzen. Gerät man da nicht ins Kichern?
Doch. Na gut, also man versucht schon vorher, die Politiker entsprechend zu briefen. Also tatsächlich so deutsch wie, was das wieder regnet und dieses Wetter. Ja, das sind nicht wirklich Herzensöffner, das sind nicht wirklich Türöffner. Das heißt, versuch schon vorher wirklich zu sagen, wenn wir ein bisschen Smalltalk machen, dann versuchen wir, den positiv zu machen. Also so diese Idee von, Mensch, wie gut, dass es bald Frühling wird. Das heißt, es ist ganz entscheidend, eine positive Dynamik in ein Gespräch zu bringen. Und als Dolmetscherin bin ich schon sehr drauf angewiesen, mehr oder weniger wortwörtlich zu übersetzen, was gesagt wird. Ich versuche, eine positive Energie herzustellen.
Welche Bedeutung hat denn Smalltalk für die Ergebnisse von politischen Verhandlungen? Also Sie hatten ja schon gesagt, das ist sehr wichtig, weil man sich da auf so einer Gefühls-, auf so einer menschlichen Ebene irgendwie begegnet. Aber wird denn auch im vermeintlichen Smalltalk schon wirklich Tacheles geredet oder ist das nur eine Vorbereitung für die eigentlichen Verhandlungen?
Selbst in den mit wirklich auch durchaus Nervosität erwarteten Gesprächen. Es gibt ja Gespräche, wo ganz klar ist, das wird jetzt kein Zuckerschlecken. Wenn ich wenigstens anfangs sage, Mensch, wie geht's der Familie? Also wenn ich den Politiker schon kenne oder zu sagen, übrigens, wir haben Kinder im gleichen Alter. Und da wurden dann auch zum Beispiel sofort Fotos ausgetauscht. Mhm. Ja? Das hat eine ganz andere Gesprächsebene vorbereitet. Die war danach nicht weniger hart, aber es hat mehr gemenschelt. Und das hilft. Diese Idee von ich kann mit dem anderen, wir haben die gleiche Chemie, das ist immer wahnsinnig entscheidend. Und genau das stelle ich durch Smalltalk her.
Sagt Susanne Kilian, Dolmetscherin und Kommunikationstrainerin. Smalltalk also als Voraussetzung für erfolgreiche Politik unter anderem. Amerikanern wird ja immer nachgesagt, dass sie die Smalltalk-Weltmeister seien und die Deutschen sonst Weltmeister in allen möglichen Dingen, Schrauben herstellen, irgendwelche Sachen exportieren, Waffen zum Beispiel oder Fußball. Ausgerechnet, das können die Deutschen nicht so richtig gut. Aber warum eigentlich? Susanne Kilian ist Dolmetscherin und Kommunikationstrainerin. Sie hat mir gesagt, das liegt an der deutschen Geschichte.
Es gibt ganz einfach international kein richtig und kein falsch. Es geht nur anders. Ja, wir kommunizieren ganz einfach anders als die meisten Kulturen dieser Welt. Und das hat sehr, sehr gute, ganz spannende historische Gründe. Wir können tatsächlich irgendwo in den Raum kommen und sagen, ja, sind wir alle da, fangen wir an. Was nicht heißt, dass das andere Kulturen können.
Warum können wir das?
Es hat sehr viel damit zu tun, dass über viele, viele Jahrhunderte die deutsche Sprache sich darauf trainiert hat, möglichst effizient und effektiv und zielführend zu sein. Deutsch ist die Sprache der Gründerzeit. Deutsch ist auch die Sprache der Ingenieure. Deutsch ist auch die Sprache des Handwerks. Das würde vielleicht hier ein bisschen zu weit gehen, aber es hilft uns vielleicht zu verstehen, unsere Wurzeln besser zu verstehen. Wir kommen aus einer Kultur, in der es professionell und wichtig ist, dass wir sagen, wie es ist, dass wir auf den Punkt kommen. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Mensch, das haben Sie genau auf den Punkt gebracht, das ist doch für Sie ein tolles Kompliment, oder?
Ja, in meinem speziellen Fall besonders, weil ich neige etwas zur Langatmigkeit. Aber die Frage ist ja, kommen wir damit auch irgendwie gut an, mit dieser auf den Punkt kommen? Oder vergraulen oder verstoßen wir da eher Leute? Stoßen wir sie vom Kopf?
Das Spannende ist, wenn andere Kulturen verstanden haben, dass das jetzt nicht unfreundlich von uns gemeint ist, dieses zum Punkt kommen, dann wird das geschätzt. Aber in den Erstkontakten, also es braucht oft teilweise sogar Jahre, dass andere Kulturen verstehen, oh, für die Deutschen ist das effizient. Die sind jetzt effizient, die helfen mir, Zeit zu sparen. Am Anfang ist das für die meisten Kulturen dieser Welt erst ganz schön mit der Tür ins Haus fallen. Und teilweise ist es auch verletzend.
Hm. Mit welchen Kulturen clasht es da besonders? Wer lässt sich eher Zeit?
Alle Kulturen, in denen Beziehungsaufbau ganz wichtig ist, Indien, der ganze arabische Raum, der ganze asiatische Raum, das sind Kulturen, in denen es ganz entscheidend ist, dass ich ein guter Gastgeber bin, dass ich meine Beziehungen mit viel Liebe und Hingabe und Zeit pflege. Und das sind eben auch Kulturen, in denen der Smalltalk heilig ist.
Sie haben viel Zeit in Asien verbracht, haben in China, Japan und Singapur studiert. Viele Deutsche reisen auch in den, ich sage jetzt ganz grob, asiatischen Raum. Was muss man denn beachten, wenn man dort Smalltalken will?
Neugierig sein in einer positiven Art und Weise, den anderen Kompliment machen. Gerade in Asien macht man sich die Menschen zum Freund, indem man fragt, woher kommen Sie? Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Foodstall. Können Sie mir was empfehlen? Was essen Sie besonders gerne? Aus welcher Ecke Chinas kommen Sie? Diese Idee von, lasst die anderen von ihrem Land erzählen. Jeder, gerade in Asien, ist Essen wahnsinnig wichtig. Fragen Sie nach Empfehlungen, seien Sie neugierig. Hm.
Welche Themen gehen gar nicht?
Leider geht Religion nicht mehr. Das ist mittlerweile ein Tabuthema geworden. Politik auch nicht. Zum Beispiel in China nicht über Tibet sprechen. Hm. In Indien nicht über den Kaschmir-Konflikt sprechen. Also diese heiklen politischen Themen bitte rauslassen und auch nicht wirklich über Krankheiten sprechen.
Das ist interessant. Weil ich hatte vorher in der Sendung mit einer Friseurin gesprochen, die ja sozusagen par excellence Mekka des Smalltalks arbeitet im Friseursalon. Mhm. Und die sagte, dass sie relativ häufig beim Smalltalk von Krankheiten berichtet bekommt. Mhm. Ist das hier anders als anderswo?
Genau, also international. Es gibt eigentlich nur eine wirkliche Regel und die heißt, make the other person feel good. Das heißt, eine positive Chemie herstellen. Ja, das heißt ja auch, ich kann den anderen riechen, ich kann mit dem gut. Das hat ja viel damit zu tun, ich stelle eine positive Chemie her. Das heißt, idealerweise kommuniziere ich so, dass der andere sich gerne an mich erinnert. Und das mache ich nicht unbedingt, indem ich ihm über die Krebskrankheit meines Vaters erzähle. Ich werde nie den Moment vergessen, in dem man mir in der Mongolei die Aufstellung von Bayern München erklärt hat. Ich bin immer wieder fasziniert, wie sehr deutscher Fußball überall auf der Welt mit großem Enthusiasmus und viel Freude verfolgt wird. Und ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus. Und es ist für andere immer wieder sehr charmant, ausgerechnet einer deutschen Fußball zu erklären. Menschen lieben das. Lassen Sie sich auf das Abenteuer ein. Es macht unglaublich Freude.
Ja, vielleicht schon probiert ihr das heute Abend aus an der Bar oder im Club oder im Bett. Aber das ist ja dann vielleicht eher so ein bisschen Deep Talk oder auch gar kein Talk.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Thüringen. In Sömmerda hat die Polizei bei einem Betrunkenen einen Blutalkoholwert von 1,8 Promille gemessen. Der 35 Jahre alte Mann hatte die Polizei zuvor gleich mehrfach selbst angerufen und zur Sicherheit um einen Alkoholtest gebeten. Er gab an, zwischen 6 und 9 Bier getrunken zu haben und mit dem Fahrrad nach Hause fahren zu wollen, wie die Polizei mitteilte. Sein Fahrrad haben ihm die Polizisten erstmal abgenommen, ebenfalls zur Sicherheit.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.